Kontext. Bernauer Stadtgespräche. Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Bernau-Podcasts. Heute sprechen Frederik und ich mit den KünstlerInnen Beatrice Schüttmumdjan und Claudio Gobbi über ihre Arbeit. Beatrices Werk mit dem klangvollen Namen Magic City erscheint diesen Monat, also im April 2021, auf Gleis 5 am Bahnhof Bernau als wechselnde Plakatausstellung anstelle einer Ausstellung in der Galerie Bernau. Unsere neue Folge ist die erste zweisprachige, auf Deutsch und Englisch. So let's see how that goes. Have fun listening to our interviews with the artists. Yours, Anja and Frederik.
Hallo, liebe Zuhörer. Heute eine neue Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche. Mit mir am Tisch sitzt Künstlerin Beatrice Schüttmumdjan. Hallo, Beatrice.
Hallo.
Heute sind wir zusammengekommen, um über deine Arbeit zu sprechen, Magic City. Ich werde die gleich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer auch ein Bild haben von deiner Arbeit. Zumindest diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, weil deine Arbeit kann man jetzt live ohne Zeitslot zu buchen, einfach an dem Bahnhof in Bernau anschauen. Und Magic City ist eben eine Fotoserie, die auf den Werbungsplakate auf Gleis 5 sind sie zu sehen. Also wenn sie da hingehen, gehen sie zu Gleis 5, da ist der Arbeit. Und auf diesem Plakatwerbung ist eben der Fotoserie zu sehen, Magic City. Und Magic City ist eine magische Stadt, die aus unterschiedlichen architektonischen Gebäuden besteht. Und einfach um einen Eindruck zu machen, beschreibe ich das erste Bild, was wir schon sehen konnten, die armenische Kathedrale. Und auf das Bild ist nicht nur die Kathedrale, die aus unterschiedlichen Bestandteilen, Essenswaren existiert zu sehen, aber an der linken Unterseite sieht man auch was geschrieben. Und das Geschriebene lese ich jetzt vor, eine Fußnote. Da steht Figur 4, bulgarische Lukanka-Törchen, Baumkuchenpforte, Adventskalender-Relief, Pfefferkuchen-Balustrade, Dorayaki-Fries, Medenki-Türmchen, chinesische Fachfenster etc. vor dem Ararat. Bevor wir zu deiner Arbeit kommen, noch mal ganz kurz vom Anfang an. Beatrice, magst du uns dich selbst kurz vorstellen? Mit wem sitze ich hier am Tisch?
Ich bin Beatrice. Ich bin in Berlin aufgewachsen und bin in Sofia geboren und habe armenische Wurzeln. Und die Magic City ist das, was du gerade vorgelesen hast, ich sag mal kurz, wie die ungefähr aussieht. Also dieses Gebäude, was ich gebaut habe, die armenische Kathedrale, besteht aus einigen Pappskulpturen, die zusammengestoben worden sind, und einigen Essenswaren, die du auch vorgelesen hattest, zum Beispiel das Dorayaki-Fries. Dorayaki ist ein japanischer Pfannkuchen, oder die Pfefferkuchen-Balustrade, das ist ein österreichischer Pfefferkuchen, den ich in Österreich gekauft habe. Die bulgarischen Lukanka-Türchen, das sind also kleine Tore, die vor diesem gebastelten Gebäude aufgestellt wurden, und das sind Salamis. Lukanka ist ein Wort für Salami, also ist eine Salamisorte. Und die Baumkuchenpforte ist ebenfalls so ein Tor aus Baumkuchen, von Kreuzkamm. Das ist eine Dresdner Marke, eine traditionelle Baumkuchenmarke. Ja. Und ich habe aber auch noch andere Sachen selber gebastelt, und im Hintergrund steht das ganze Gebäude, also vor einem gemalten Ararat. Das ist ein Berg, der steht in der Türkei, und das ist der heilige Berg der Armenier, worüber ich auch ehrlich gesagt nicht so viel weiß, weil ich habe zwar armenische Wurzeln, aber ich bin quasi nicht mit so viel kulturell, also das Kulturelle hat sich da eher implizit übertragen durch unsere Geschichte.
Ja, und die Gebäude, die du gebaut hast in Magic City, sind das Gebäude, die du eben gesehen hast, oder So sind das Gebäude, die, wie gesagt, aus deiner Fantasie kommen oder aus deiner Erinnerung. Sag mal, wie kommst du bei dieses Bild von einer armenischen Kathedrale?
Also in der Magic City steht, außer der armenischen Kathedrale, da steht zum Beispiel auch das Fladenbroter Tor, der erzgebirgische Stollentempel und eine moderne Halle. Diese Gebäude, die haben alle so Namen, die sich ableiten von dem, wie das Gebäude aussieht und auch die Bestandteile. Der Stollentempel zum Beispiel, der hat einen Stollen, der steht auf so Baustein, Holzbaustein und da ist eine Mahmul, das ist so ein Keks, so ein arabischer Keks.
Ah, ja.
Und die ganzen Gebäude sind eigentlich aus Lebensmitteln und Gegenständen aus meinem Haushalt gemacht worden. Ich habe manche gekauft, aber es sind Sachen, die ich regelmäßig kaufe und esse, die quasi Teil meiner Identität geworden sind. Manche sind aus meinen Wurzeln, manche, so wie die japanischen Dorayaki, ich war das erste Mal mit 16 in Japan und interessiere mich schon lange dafür und ich habe die auch selber schon gebacken. Ja, gemacht, doch die Füllung habe ich schon gemacht. Und es ist also Teil meiner Identität und die Idee der Magic City kommt, also an sich etwas zu bauen aus Gegenständen aus dem Haushalt, kommt nicht von mir. Das kommt von der englischen Kinderbuchautorin Edith Nesbit. Die hat ein Buch geschrieben, The Magic City. Das war ein Kinderbuch, also eine Erzählung von zwei Kindern, die, also ein Kind, das als Zeitvertreib zu Hause auf Tischen riesige Magic Cities baut, also aus Gegenständen, aus viktorianischen. Das Buch, also die Kinderbuchautorin, ist um die Jahrhundertwende, hat sie geschrieben, vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Und sie ist natürlich noch sehr beeinflusst vom viktorianischen Zeitalter, wo alles dekoriert war. Jeder Haushaltsgegenstand hatte noch Verzierungen und die Verzierungen hatten Verzierungen. Und es geht in der Geschichte darum, dass Kinder mit der Architektur interagieren und durch magische Weise schrumpft der Junge und kann dann in seiner eigenen Magic City, die er gebaut hat, aus Zuckerdosen Domes, so Salatschüsseln herumwandern. Und da trifft er Leute, die er natürlich nicht gebaut hat. Aber alle werden lebendig, die kleinen Schachfiguren und sowas. Und Edith Nesbit hat dann später, weil diese Idee so Feuer gefangen hat bei den Eltern, die ihren Kindern das vorgelesen hat, so hat sie das zumindest erzählt, hat so eine Art sozialistisches Pamphlet und so ein pädagogisches How-to, so eine Anleitung geschrieben, zusätzlich, also ein Non-Fiction-Buch über die Magic City, wo es darum geht, was ist eigentlich die Bedeutung davon, als Kind mit und auch Erwachsener mit Architektur umzugehen, sozusagen von vom Kleinen aufs Große zu gehen und die Welt zu erfahren, indem man sieht, okay, diese Schuhschachtel sieht aus wie ein Gebäude, wenn ich noch zusätzlich Gargoyles oder wenn ich zusätzlich was draufstelle, plötzlich ist es eine Kathedrale oder eine Kirche oder sowas. Und ich habe diese Idee von Edith Nesbit genommen, um so eine Art, um meine eigene Realität oder meine eigenen Identitäten spielerisch aufzugreifen, was mich so, also was, woraus ich bestehe. Und das hat ein bisschen was mit meiner, also mit meiner Biografie zu tun.
Ich sag mal noch kurz zurück. Und wie bist du auf das Buch gekommen?
Es ist einfach eins, Edith Nesbit habe ich als Kind vorgelesen bekommen und gesammelt und alles von ihr gelesen. Ja. Sie wurde auch ins Deutsche übersetzt.
Und dann, wie sagt man, zurück zu, wo du aufgehört hast, eben, also ich bin auch am Anfang, wie sagt man, stark auf den armenische Kirche eingegangen, weil du erzählt hattest, ich habe den Wurzeln, ich bin nicht so kulturell aufgezogen, wie sagt man, mit bestimmter armenischen kulturellen Hintergrund, sagt man aufgezogen? Aufgewachsen worden.
Kannst du auch sagen, aber erzogen worden oder?
Erzogen, danke. Ja,
ja oder?
Erzogen worden. Aber eben, wie sagt man, hast du dich dazu entschieden, eben das den zentralen Punkt deine Magic City zu machen? Und könntest du da noch ein bisschen mehr über erzählen, also über diesen Verbindung oder Bedeutung für dich?
Also genau, die Kathedrale steht in der Mitte und alles, auch die anderen Objekte, die stehen alle vor diesem Hintergrund von diesem Berg, dem Ararat. Und also wenn ich sage, ich habe wenig Kulturelles mitbekommen, dann ist es eher, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir überhaupt nach Bulgarien gekommen sind und dann von Bulgarien nach Deutschland und warum. Also es gab einen also meine Urgroßeltern sind geflüchtet aus dem Osmanischen Reich, wo es Armenier gab, die ansässig waren. Und die sind geflüchtet vor der Verfolgung durch die osmanischen, Türken. Und das Osmanische Reich hat mit dem Deutschen Reich zusammen gewisse, also, das ist immer ein bisschen schwierig mit diesen politischen Sachen. Aber yeah. es gab einen Genozid an Armeniern, Griechen ja. und Assyrern, die dort ansässig waren. Und es hatte politische Gründe und führte dann eigentlich auch zur Gründung der modernen Türkei. Und Deutschland war auch beteiligt. Auf jeden Fall, das habe ich alles viel später erfahren. Als Kind bin ich eigentlich nur damit aufgewachsen, meine Großeltern, ich hatte Fotos. Dieses Armenische und Bulgarische haben sich miteinander vermischt. Wir sind auch nicht besonders religiös, obwohl das vereinende Merkmal von Armeniern ist schon das Christentum gewesen. Trotzdem sind das alles Einflüsse, die sich einfach allein durch das Aussehen und eben diese Geschichte zu wissen. Schon als Kind wusste ich, dass meine Urgroßeltern geflüchtet sind. Das war ja die Großmutter meiner, die Großeltern, drei Stück, die sind geflüchtet und das waren drei Verwandte meiner Mutter, die sie noch kennengelernt hat und die haben auch, wie ich dann später, also jetzt als Erwachsener rausgefunden habe, da habe ich nämlich erst angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Ich habe also erfahren, okay, die Eltern, ich wusste damals schon, dass die Eltern ermordet worden sind, aber unterwegs haben sie auch, die eine Großmutter hat ihre Schwester verloren an Unterernährung scheinbar und sie ist, also ich wusste, ich bin quasi, es ist so ein Einfluss, der Undercurrent, so ein unterschwelliger Einfluss, der immer ja. dabei war. Und dann das mit der Magic City. Ich habe noch eine andere Arbeit. Ich habe also vor 3-4 Jahren angefangen, mich mehr mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen, mit meiner Geschichte und mit meiner Kindheit, vor allem in Deutschland, zu realisieren. Ich habe nämlich studiert und ich habe Kunst studiert an verschiedenen Unis, unter anderem in Leipzig. Und als ich nach Leipzig gekommen bin, 2016, da war ich gerade 30. Und das ist so ein typischer Zeitraum, oft, würde ich sagen, wo man sich mit seiner biografischen Herkunft beschäftigt, wenn man es nicht ja. schon vorher getan hat oder erst später tut. Und es war also sehr ein Kulminationspunkt, in Deutschland zu sein, weil ich vorher im Ausland studiert hatte und dann in Leipzig zu sein, was eine sehr homogene immer noch Stadt ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Also sehr viele, es gibt, in meiner Klasse waren eigentlich fast nur Deutsche und ein paar Osteuropäer, weil das ist
eine zusammengesetzte Klasse in dem.
Die war relativ homogen, ja. Also nicht total, aber wir waren alle so vereinzelt und das hat mich sehr erinnert an meine Kindheit, wo das nämlich auch so war. Ich war die einzige Ausländerin in Berlin, Ostberlin. Also ich bin 93 in die Schule gekommen und im Prenzlauer Berg, was heute sehr, sehr heterogen ist, zumindest was die, naja, es geht, ich kann dazu ehrlich gesagt kein Urteil, also ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Aber damals war ich die Einzige und wir sahen auch aus wie, damals zumindest noch, wie Ausländer. Und ich und meine Mutter, also ich bin aufgewachsen mit diesen ganzen Anschlägen. Meine Mutter hat mich gewarnt von Nazis. Und in meiner Klasse, das waren nicht alles Nazis, aber das ist etwas, womit ich mich eben angefangen habe zu beschäftigen in Deutschland. Mhm. Ich habe mich erinnert an Dinge, also ich habe mich an das Bullying erinnert und an die, also
Bullying hat
Jahre gedauert. Also ja. das ist etwas, was ich immer noch am Verarbeiten ja. bin, aber es ist schon jetzt, also früher hätte ich es nicht mal angesprochen. Aber ja. das ist auch eingegangen in diese Selbstbehauptung, nämlich die Einflüsse, die man von außen bekommt und dieses Selbstdefinition und als Kind wurde ich angehalten, mich deutsch zu identifizieren, aber nur aus Angst vor. Mhm. Also ich sollte mich sozusagen nicht outen, aber viele Leute wussten es einfach schon vom sozusagen Aussehen. Ja. Es war einfach klar, dass ich woanders herkomme, auch dadurch, dass ich keine Wurzeln dort hatte. Es war einfach sozusagen ein Marker, ein negativer Marker damals noch. Und dann später gab es aber wiederum Zuschreibungen, warum sprichst du kein gut genuges Bulgarisch, warum sprichst du kein Armenisch. Also es gibt sozusagen so viel Zuschreibung und Erwartung, wenn man gleich drei Identitäten hat. Ja. Aber gleichzeitig bin ich auch noch ein Mensch und habe eigene Interessen und interessiere mich für Japan oder so oder ja. Österreich. Und auf jeden Fall, das hat dazu geführt, sozusagen diese eher schweren Themen haben zu meinem, mein persönlicher Ausdruck ist nochmal verspielt und ich schaue mir gerne, ja, hat zu diesem bildnerischen Ausdruck geführt. Und Fotografie ist nun mal ist eins meiner Medien.
Ja.
Das heißt, erst baue ich was und oft fotografiere ich. Das ist es, Teil meiner Praxis.
Ja, weil das also ist dann sogar, wie sagt man, Fotografie ist ein Medium, aber ich würde sagen, das ist ein sehr skulpturale und architektonische Arbeit. Ja. Und die hast du eben auch selber gestaltet. Und da wäre ich schon neugierig, auch zu wissen, ich sag mal, in die Gestaltung von Magic City, gibt es da Gebäude, die du eben als Beispiel genannt hast? Also du hast eben sehr erklärt, dass die unterschiedlichen Elementen eben Teile deiner Identität und Realität entsprechen und so mit einem Einfluss finden in die endliche Magic City. Aber wie es zusammengekommen ist, bist du da herangegangen mit einem Bild, wie deine Magic City aussieht? Oder hast du bestimmte Gebäude in deine Erinnerung oder irgendwo gesehen und hast du die so nachgebaut? Oder wie bist du da, wie kam die Magic City zustande?
Ich habe mich mit Architektur, mit der armenischen Architektur beschäftigt und es war eine große Überraschung, erstmal zu sehen, was ist armenische Architektur, weil das mir, also es ist eine sehr spezifische Architektur, die aus wenigen Elementen besteht, aus geraden Linien, wenig Dekoration und Türmchen. Türmchen, gerade Linien, keine Dekoration, unbehauener, undekorierter Stein, das sind so die Elemente und die werden immer wieder konfiguriert durch uns. Immer wieder konfiguriert, aufgebaut. Und das Ding am Armenischen ist, dass das mehrere tausend Jahre alt ist. Das ist über 3000 Jahre alt, die armenische Kultur. Und vor allem das armenische Christentum. Die beiden Dinge sind miteinander eng verbunden. Und die Kirchen, diese sakrale Architektur, die ist ganz eng verbunden mit der armenischen, mit dem Volk sozusagen. Und als ich das recherchiert habe, wie das überhaupt aussieht, weil ich bin eben auch aufgewachsen mit diesem, ja, Christen sind das älteste Christen, Armenier sind das älteste Christenvolk der Welt. Das waren auch Dinge, die ich aus der Kindheit wusste. Mhm. Auf jeden Fall, als ich dann das erste Mal gegoogelt habe, wie sieht denn eigentlich so eine Architektur aus? Zuerst war nämlich die Idee, ich würde gerne Magic City, zerstörte Bauten, genau armenische, es kommt noch dazu, dass armenische Städte alle zerstört worden sind schon vor über 100 Jahren. Es gab nämlich schon eine Kampagne vor diesem Genozid im 1915. Bereits in den Jahrzehnten vorher gab es so Kampagnen gegen, es gab also Brandschatzungen und solche Sachen von den Osmanen. Oder von den, ja. Und als ich dann die Kirchen gesehen habe, die eben diese interessante, moderne Bauweise haben, aus meiner Perspektive, habe ich also zusammengebracht, also hatte ich das Bedürfnis, so ein bisschen spielerisch mich dahin heranzubegeben, weil das also aus meiner eigenen Vorfeld hatte ich, also als ich angefangen habe im Studium, war immer Architektur ein Referenzobjekt, und zwar moderne Architektur, vor allem Bauhausarchitektur, klare Linien, viele Kisten. Ich habe sehr viele Kisten gebaut und Modelle und sehr viel Eckiges. Und das passte auch gut zu meinem Interesse. Und habe also auch, und in Bulgarien selbst, da herrschte ja sehr viel sozialistische Architektur. Mhm. Und auch in Berlin gibt es in Ostberlin natürlich bestimmte Baumerkmale, die sich über alle Länder hinweg wiederholen, vor allem über sozialistische Länder hinweg. Und das waren Dinge, die ich wiedererkannt habe.
Ja.
Und ich hatte also dieses Bedürfnis, diese armenische Stadt so fantastisch oder spekulativ wieder aufzubauen, da ich auch gar nicht wissen kann, genau wie sie ausgesehen hat, weil diese Gebäude nun mal zerstört worden sind.
Ja.
Und wie ich dann später erfahren habe, jetzt durch Claudio, aber auch durch eigene Recherchen gab es andauernd.
Wer ist Claudio?
Claudio Gobbi, der Künstler und Fotograf, der eine seiner Arbeiten besteht darin, sich mit so einer Art Archiv von europäischen armenischen Kirchen zusammenzustellen, zu sammeln. Ja.
Ja.
Und dieses Archiv, das hat er, glaube ich, selber auch schon erzählt, aber das zeigt sowohl alte, verfallene Kirchen als auch neu gebaute Kirchen im alten Stil. Und das ist zum Beispiel, das war weird, das zu sehen, dass das passiert. Die Moderne und das Altertum treffen sich quasi. Also Gebäude, die tausende von Jahren alt sind und die, also, oder hunderte, ja doch, das sind mehrere tausend Jahre alt, die noch existieren, die treffen sich mit von im Jahr 2020 gebaute Kirchen und haben wirklich so ein Transzendieren aus meiner Sicht, aus meiner Laiensicht.
Ja, aber sind in den gleichen Stil gebaut.
Ja.
Ja, genau. Und hast du seinen, also wie ich das jetzt verstanden habe, hat seine Arbeit für dich, also war grundlegend in die Prototype deiner armenischen Kirche? Nee, okay.
Naja, also ich habe eigene Bücher gekauft und
ja, so okay,
auch zum Thema armenische
Architektur. Sehr gut. Also das ist eher in dem Verlauf dann gekommen, aber das ist nicht das, also das wollte ich jetzt kurz klarifizieren, dass du sein Buch gesehen hast und dann gesagt,
okay. Ich habe armenische Architektur immer wieder gegoogelt und sein Buch ist andauernd raufgekommen, ein modernes Buch, weil die anderen Bücher, die ich gekauft habe und auch geliehen habe in der Bibliothek und so, das sind alles alte Bücher, die out of print sind, also DDR-Bücher oft.
Ja.
Also ich hab's, ja.
Und dann seid ihr, sagt man, eigentlich also ihr kennt euch vorher gar nicht, kennt ihr euch nur über die Arbeit, die ihr macht, aber aus dem gleichen Interesse merkt man einmal, okay, sehr unterschiedliche Hintergründe oder sehr unterschiedliche Motivationen, aber okay, wir haben einen gleichen Nenner. Das ist die armenische Architektur, die uns interessiert. So. Okay. Ich habe noch mal eine Frage über den Architektur, weil du eben gesprochen hast über Identität und über die Lebensmittel, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, okay, das sind eben Lebensmittel, die eine Bedeutung für mich haben, die ich selber esse, wo ich irgendwie einen, wie sagt man, wenn du über die Teriyaki-Pfannkuchen spricht, so, das ist meine Faszination und irgendwie auch schon ein Traum, so Japan, habe ich ein Sehnsucht ist vielleicht eher das Wort. Genau, ist eben, also kommt sehr viel, also sagt viel über Identität oder über dich oder viele Berührungspunkte mit dich und deinen Interessen oder eben das, was auf einem auch zukommt, ist eben, also verstehe ich, deswegen hast du eben die Lebensmittel als Grundlage deinen Stadt oder wie sagt man, als Baumaterial deine Stadt gewählt. Dann aber, weil du eben auch über deinen Urgroßeltern gesprochen hast, deine Arbeit, es geht ja spezifisch um Architektur und was bedeutet Architektur für dich in Beziehung zur Identität? Also warum Architektur? Weil ich dachte so eben, naja, du hast zum Beispiel, das ist super banal, aber du hast zum Beispiel keine Porträts gemacht oder du hast keinen, also es ist, man hätte auch was anderes darstellen können, aber du hast für Architektur dich entschieden und ich wollte gerne wissen, was dich da so an interessiert, eben die Gebäude zu machen.
Also das ist, generell ist Architektur für mich schon immer ein Referenzpunkt, seit ich das Abitur nicht gemacht habe. Es ist, beschäftigt mich die Idee, dass also gebaute Umwelt und also es geht um die Ästhetik von Orten. Und Architektur, dazu gehört für mich auch Landscape, also Landschaft, die noch nicht oder die an der Grenze zur Bebauung ist. Also im Prinzip, Architektur ist für mich so ein gedanklicher Ort, noch mehr als, also es ist sozusagen bestimmte Gebäude und Plätze und die Beschäftigung mit sowas wie Sichtachsen und Wänden und einfach das, was man anfassen und sehen kann, das hat für mich alles noch eine zusätzliche Ebene, eine gedankliche oder mentale, nicht spirituell, sondern so eine ästhetische Ebene, die im Kopf stattfindet. Also sowas wie Erinnerung und was kann passieren in bestimmten Umgebungen oder so. Also für mich haben auch, deswegen, was ich vorhin erwähnt habe, Modelle sind so etwas, also der nächste Schritt zur Magic City war dann quasi so nur noch eine Erinnerung. Ah, früher habe ich ja dieses Buch gelesen.
Ja.
Und also als ich so eben 30 war, oder 29, 28, also als ich angefangen habe zu studieren, war ich 27 geworden gerade und da habe ich immer mehr und mehr in diesem Kunststudium, was sehr viel von dir verlangt. Ich habe in den Niederlanden angefangen zu studieren, in Den Haag. Und da wurde ich immer wieder zurückgeworfen auf unbewusste Erinnerung. Also in meinem Kopf war alles durcheinander, aber Modelle und Architektur und Bauen und diese ganzen Kisten, von denen ich vorher gesprochen habe, im Prinzip das Kleine und das Große sind irgendwie miteinander nee, ich weiß nicht, was ich damit meine. Also das Modell als das Modell der Architektur auch als Gedankenmodell oder Gefühlsmodell.
Ja.
Also dieses sich hineinversetzen.
Ja.
Und da, ich wollte aber noch kurz was mit den Porträts sagen. Also
ja.
Ich glaube, dass ich generell eine andere Arbeit von mir ist ebenfalls beschäftigt sich mit meinen übrig gebliebenen Familienfotos. Und da habe ich allerdings, also ich habe das so gemacht, dass ich...
Kannst du kurz erzählen, wie die Arbeit heißt?
Ah ja, die heißt Forensic Excavations Inventory or the Total Deconstruction of an Armenian Family. Und dort habe ich habe also etwa 100 Familienfotos, die anderen habe ich alle weggeworfen, weil ich alle Familienfotos bekommen habe von meiner Mutter. Und ich habe fast alle wegwerfen müssen, weil die meisten, das waren einfach Tausende von, meistens wo ich gelangweilt drauf gucke und in die Kamera gucke. Und ich habe also nur die behalten, die mir wirklich gefallen. Und das war, da war ich aber 25 oder so. Und jedenfalls habe ich diese Fotos digital auseinandergeschnitten. Also ich habe jedes Element auseinandergenommen, digital ausgeschnitten. Und dann habe ich dieses 3D, also zum Beispiel einen Arm von meiner Mutter oder mein Lächeln oder ein Spielzeug oder eine Wand. Das sind also alles nur ausgeschnittene Teile aus einem zweidimensionalen Foto. Und diese Objekte, digitalen Objekte, habe ich ausgedruckt, groß ausgedruckt und dann auf ein Kunststoffmaterial aufgebracht, ausgeschnitten nochmal aus dem Material. Das heißt, am Ende habe ich, sagen wir mal, einen Arm, der auf dem Foto ganz klein ist, in 30, 40, 100 Zentimeter Größe. Und das habe ich dann nochmal inszeniert als Porträt. Also für mich, die Magic City sind eine Art von Selbstporträt. Mein Forensic Excavations Inventory, das Inventar, ist auch eine Art Selbstporträt. Aber es geht halt immer noch um, also ich sehe mich, ich verankere mich in Berlin. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, es ist eine Form von Autobiografie, wo ich aber eine Verbindung zu meiner eigenen Geschichte, zu der Vergangenheit, mich in Beziehung zu anderen setze. Das heißt, ich bin nicht vereinzelt und allein, ja, sondern ich bin Teil eines Netzwerkes. Ja. Deswegen auch diese vielen, also bei Magic City jetzt als Selbstporträt oder Autobiografie, wenn man das so liest, dann das türkische Fladenbrot ist dabei, die bulgarische Garaschtorta, die ich selber als Kind gegessen habe, und erzgebirgischer Stollen. Also ich bin sehr, sehr beeinflusst von ostdeutscher Kultur und Tradition. Also all diese Dinge, die nehme ich eigentlich mir auch an. Also auch das japanische Dorayaki, also wir haben alle das Recht dazu, uns zu identifizieren und zu neu zu definieren und allerdings noch mit diesem, also wir müssen auch trotzdem wissen, wo wir herkommen. Das ist quasi eine Botschaft, sich selbst, die ich immer wieder in meinen Arbeiten entdecke, so im Nachhinein und auch während der Entwicklung sehe ich oft, okay, es geht irgendwie immer wieder um mich, aber es geht auch immer um die Gemeinschaft und um die Botschaft, dass wir eigenverantwortliche Menschen sind mit einer Macht über uns, aber auch über die anderen. Das heißt, wir müssen verantwortlich damit umgehen. Also ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also selbstverantwortlich und aware oder so.
Ja. Und ich sage mal vielleicht einen, weil das ist super interessant und wir könnten noch sehr lange weiter zusammenreden, aber eben Claudio ist heute auch hier und er kommt auch noch zu Wort und ihr kommt noch zu Wort. Habe ich noch eine Frage zu dir über eben das Wort, was ich vorher gehört habe, Zerfall, und über eben, du hast gesagt, es gab viele armenische Architektur, die das ist auch nicht das richtige Wort, zerbrochen, zerfallen,
ruiniert. Zerstört auch.
Zerstört.
Aktiv. Ah, das passiert auch immer noch. Ja.
Zerstört worden ist. Und du hast eben für den Aufbau deines Stadt, also deine Magic City, ein Material gewählt, die auch vergänglich ist. Und da kann ich als kleine Anekdote erzählen, dass ich leider nie deine Magic City real habe sehen können. Also in Zeiten von Corona sind Studio-Visits auch, nicht immer möglich. Du hast mich aber viel Bildmaterial geschickt und du hast mir eben gesagt, ja, ich habe das dokumentiert, ich habe den Verlauf also festgehalten. Aber es ist auch gut, dass du irgendwann nicht mehr gekommen bist, weil das hat eben dann auch, ist vergangen und das irgendwann riecht es so nach, denke ich, vergorenes Essen.
Sehr süßlich, ja.
Süß, okay. Ja, es riecht interessant. Auf jeden Fall ist es ein lebendiges Material und es vergeht. Und das fand ich ein sehr spannendes Aspekt, dass du eben, also deine Magic City nicht mit einem, also Material, das permanent bleibt, aber das vergänglich ist, gebaut hast. Und natürlich in der Fotografie hält es fest, aber die Stadt als sich, also es ist ein Dokument, aber das Objekt auf sich gibt es nicht mehr. Kannst du da noch drüber erzählen, warum oder ob das eine Rolle für dich spielt?
Es ist vor allem praktisch, weil ich schon so viele Skulpturen habe, die in meinem Keller einfach nur Staub ansammeln. Aber ich habe ein Objekt wirklich gebaut, das war das erste. Ach ja, Magic Cities habe ich ja schon seit 2017, baue ich sie quasi immer wieder und probiere neue Formen aus. Das heißt, hier hatte ich endlich die Gelegenheit für diese Fotoserie, es sind jetzt 7, 8 Fotos, und endlich die Gelegenheit, die Form, die ich bisher ausprobiert habe, wirklich final mit auch wenigstens Beleuchtung und solchen Sachen zu bauen. Und dieses Abbauen, also im Prinzip verteilt sich das dann alles wieder in meinen Haushalt, zum Beispiel, also alle Sachen, die nicht essbar sind. Ja. Und einige Sachen habe ich aber auch gebastelt. Das war auch neu, dass ich so mir richtig sehr viel, so einen Monat Mühe gegeben habe. Zum Beispiel diese chinesischen Fächerfenster, das sind chinesische, also Fächer, die man, die ich im, ich habe die in meinem, also asiatischen Laden gekauft und dann, die haben aber andere Muster aus, ich weiß nicht, ob das chinesische Muster sind, auf jeden Fall habe ich die dann noch weiter verarbeitet und all diese, manche von denen habe ich also noch zu Hause als Skulptur. Es ist aber für mich wie so ein Relikt oder, nee, also nicht ein Relikt, sondern wie so ein Souvenir oder eine, ah, ja, eine Dekoration zu Hause, aber für mich hat das vor allem das, ich glaube, das kommt aus diesem eben das, was Edith Nesbitt auch beschreibt, dieses kindliche Zusammensetzen von Bausteinen. Ich benutze ja auch echte Bausteine, die ich auch customized habe. Ich habe da zum Beispiel habe ich Adventskalender, diese Adventskalender, die ich auch selber noch habe zu Weihnachten. Und die habe ich gefüllt mit Ton und dann habe ich also abgeformt diese Schokoladen. Und das, die sind also haltbar zum Beispiel, diese Bausteine, die ich damit beklebt habe. Ja, aber es hat für mich keine, ich habe auch Sachen weggeschmissen, die man noch benutzen könnte, aber das war mir dann zu, ich weiß nicht. Ich habe auch versucht, übrigens nicht zu viel Essen weg, also ich habe, das meiste haben wir einfach noch wochenlang gegessen.
Aber also es geht für dich dann eher also um diesen immer wieder verändernde Form und dass du eben auch die Möglichkeit hast, dass also wenn du sagst, seit 2017 baust du schon Magic Cities, also die Magic City ist dann nicht in einem Guss festgelegt, aber eher einen organischen Struktur, die immer weiter wächst oder sich mit der Zeit verändert oder vielleicht auch wieder auflöst?
Jein, also es geht eher um die Form, zum Beispiel, okay, ich will ein Fladenbrot und da drauf kommt dieser Sesamring. Wie kriege ich das hin, dass es, weil ich meine, die fallen auch andauernd um und so, also wie kriege ich das hin, dass es in dem Moment, wenn das Foto gemacht wird, im Prinzip der Aufbau hat schon eine Woche gedauert, also erstaunlicherweise wirklich ziemlich lange, aber in den Jahren zuvor habe ich quasi Formen ausprobiert, wie passt dieses Material mit dem zusammen und dann habe ich jetzt für diese Fotoserie für mich aus meiner Sicht perfektioniert. Also es ist nicht alles perfekt, die Beleuchtung, aber es hat immer noch dieses, es ist irgendwie zu Hause, aber vielleicht, man sieht so ein paar Falten im Stoff, es ist also nicht nahezu perfekt, aber es ist natürlich, vorher habe ich es einfach nur vor Fenstern aufgenommen und auf dem Fensterbrett. Also es ist sozusagen eher im Gedanken hat sich das
ja, also die, und das Dokument ist der Foto, das ist, sagt man,
ja,
das,
was primiert. Exakt, genau, das stimmt. Ja. Darum ging es ja.
Und ich sage, allerletzte Frage, weil das Foto ist ja jetzt in Riesenformat auf dem, also Plakatwerbung in dem, im Bahnhof zu sehen. Wie ist das für dich, dass das sich von, genau wie du in dem Buch erzählst, eben, es gibt einen kleinen Jungen, der motiviert wird, um seine eigene Stadt zu bauen und irgendwann schlüpft er rein, also wird er verkleinert und schlüpft er rein und ist seine Stadt so groß. Also wie ist das für dich, dass deine Stadt in einmal in so einer Dimension zu sehen ist?
Unerwartet, weil es ist schon eine Corona-Maßnahme, dass es im Bahnhof hängt. Für mich ist es aber ganz positiv, weil ich die, also für mich ist es ein positiver, also ich habe schon öfter was für den öffentlichen Raum gemacht, auch in Plakatform. Und es ist für mich so ein also ein weiterer Schritt, weil ich habe diese Serie wirklich extra für diese, für die Galerie gemacht, für diese Ausstellung Heimat, Herz, Orte. Und ich habe kein Problem damit, Dinge in mehreren Iterationen auszuprobieren. Das nächste Mal will ich die Serie dann anders zeigen als, ich finde, da bin ich noch dabei herauszufinden, wie die eigentlich die finale Fotoserie aussehen wird.
Und wie sie neu
ist. Aber so wie sie mir gefällt es sehr gut. Ich finde ab und zu diese, also ich war jetzt schon zwei verschiedene Versionen habe ich jetzt schon gesehen.
Ja.
Und aber ich habe das schon vorher erlebt, wie es ist, was Eigenes so riesig zu sehen. Mir gefällt es. Ich könnte es mir vorstellen.
Ja.
Aber egal.
Wer weiß, irgendwann in riesengroß. Ja, vielen Dank, Beatrice. Für so viele Inhalte. Für die Zuhörer, also den Plakat ist noch ist noch zu sehen. Also am Bahnhof. Ich muss überlegen, bis 9. April. 19. April, sorry, wir sind schon in der Zeit. 19. April ist im Plakat am Bahnhof zu sehen.
Thanks, Beatrice. I would like to switch over to Claudio now and talk to him about his work, about photography of Armenian architecture, which is why Claudio is here today. So, Claudio, I would like you to introduce yourself to our listeners, just very short, like Beatrice did.
Yes.
Where do you come from? What do you do?
I'm originally Italian. I grew up in Rome, but I live in Berlin since quite a lot of years now. And yes, as you told before, I'm here because I worked a long time on a project about Armenian architecture, and I published a book, Armeniville, 5 years ago, here with a German publisher. And yes, I want to say thanks for this invitation, first of all, because it's nice to be here. And yes, about myself, what can I say more?
You don't have to say any more. If that puts it in a nutshell, then everything's fine. I have to say, I've never heard of your work before, but when I looked at it yesterday and the days before, and saw your wonderful book that was published by Hartig Kanz, which is a big publishing house in Germany, and they just don't publish everyone, I know that, I immediately thought of another book that I knew from another project, which was called Bauhaus Imaginista by Sibyl Moholy-Nagy. I don't know if you know
I've
her.
I've seen the exhibition in Hauser Kultur der Welt.
Yeah, exactly, yes. Exactly.
Yes, it was and, very interesting.
And also this book was part of the exhibition. I don't know if you've seen that. Sibyl Moholy-Nagy was the second wife of Laszlo Moholy-Nagy, and she was German, but they went to the U.S. together to establish the new Bauhaus in Chicago. And after Moholy-Nagy died of leukemia in 1946 or 7, I think 6, she had to kind of nourish her children on her own and became a very well-known architectural historian. And she made this book called Native Genius in Anonymous Architecture in 1957. And it's striking how similar it is to your book, because what she did was she traveled around Mexico and middle America somehow and took photos of indigenous architecture that was there and was but sometimes demolished somehow and also kind of vanished and she wanted to make a book of it and to hold these architectural manifests of indigenous culture in the book so it's not lost. And sometimes I had the same feeling with your book that, you combine your own photographs of Armenian architecture with found photographs and photographs of from books or catalogs and so on. Can you elaborate a bit on that? Where did you find your...
Yes, it's actually, yes, the pictures are coming from very different sources. In the book, there are 125 pictures of Armenian churches in 25 countries. And the project I started the project in 2007, and at the time I was in Paris, and was the year of Armenia and France, because it seems that there are very strong relations between Armenia and France, because in France live more or less an 500,000 of people of that are originally Armenian. And it was I've been working on the project for about 9 years before publishing the book, because it was at the beginning was very difficult for me. I was very interested in Armenian architecture, because I discovered that Armenian architecture is built in the same way since more than 1,500 years. Mm-hmm. And this is I found that this was a very, very interesting issue, and could be a also very, very strong, very powerful metaphor for many topics I was interested in. For example, the possibility of architecture to cancel time, to cancel borders, and to reborn also, because many Armenian churches, for example, are were destroyed, especially in Turkey, and they reborn in another place and in another time. So it's something that it's a process without end. But what was difficult at the beginning is that I realized that I was approaching a serial architecture that was the same everywhere, and even if it was crossing 1,500 years. But I didn't want to make a project that was a serial project, a serial photography about serial architecture, because I think that this was already done and could be pretty boring also. So I decided in some way at the beginning to collect the pictures, and the very beginning I was not really understanding where I was going, in the sense that with photography then often it happens that is in this way you understand the things during the process when you start to put the pictures together. Mm-hmm. And so I started to go to Armenia every year, but also to collect images from books and from archives in different countries. But I started also to ask other photographers to take picture for me, using often, for example, social media, going inside groups, for example, on Facebook, and for example, just to make a practical example, I needed a photo of a church in Russia, for example, or in a place where I could not go. At the time, for example, there was the war in Syria, and it was not possible for me to go. But there is a strong Armenian presence in Syria, and I wanted to have at least one church. Mm-hmm. From there, and I used social media, for example, at the time, and today it doesn't exist anymore, but there was Panoramio, that was a social media of Google, very interesting, with whom it was actually possible to, we can say, to look at the world with the eyes of the others, in the sense that there were some profiles, a bit like Flickr, mm-hmm. and you could go inside this profile, but your research was on a territorial basis, in the sense, for example, you could explore Baghdad or many cities that you don't know, but not through a process like Google Street View that it's anonymous, but through the eyes of other photographers. Then they photographed places and they shared these photographs in the web. So I could find, for example, a photo of a church, Armenian church in Aleppo, and contact the photographer and ask if I could use this photograph for my book and have the copyright.
So you're not restricting only to Armenia to collect photographs about Armenian architecture, but all over the world.
Yes, because I was thinking that it was much more interesting to work on this timeless, on the condition, on this to cancel, on this power that Armenian architecture has to cancel time. This means to have a confrontation between different images in different times. So to have an old church in front of a new one, in a dialogue and with a different style, with a different gaze.
So and the culture and thus the architecture lives on, even though sometimes it's destructed in one place.
Yes.
That's the idea behind it.
Yes, and the possibility of architecture, obviously, to represent a cultural identity. Because when you see an Armenian church, for example, that it's cutted out from its context. could be everywhere. And this is also, could be also, I find this tricky and interesting at the same time. For example, in Milano, in Italy, there is just one, there is a strong Armenian presence, for example, in Venice, but the only church that is really with Armenian forms and founded, it's in Milano, in the middle of the city, and it's really a piece of Armenian, was inspired by 13th century church that it's in Armenia, in the north of Armenia. So it's so for me, just to say that this was a lot, not only about architecture, but also about to mix together, to put together architecture and investigation of the photographic language in this sense.
So you said you are Italian and you are living for years in Berlin, but why Armenian architecture then?
That's a good question.
What's the path to Armenian architecture? What's the inspiration?
Said also to Beatrice that I have to say I was always since a long time fascinated by Armenians and by their cosmopolitan past, because they have their families, they have incredible histories. And when I was in Paris in 2007, that was the year of Armenia in France, I was already interested in Caucasus for this, because I'm always interested in frontiers, in cultural frontiers. And Caucasus, it's a piece of Asia, but it's a piece of Europe. And it's something, there are two souls, as Beatrice said, that she feels, I guess, Eurasians. Eurasian, and this to me was always very interesting, in the sense that I'm interested in this encounter of cultures, in this transnationality, probably because I always traveled a lot across Europe also with my parents since I was a child, and I feel also not to be part just of one nation. I feel mostly European first of all, and
it's interesting because we talked about this in our first podcast series, that I really like the idea of just feeling European and not German or Dutch or anything. So and that I would, that we would really like the idea to have like this whole of Europe with different parts, like the US. Yes. So to speak. So that's
I think also that Berlin, it's a very, very nice representation of Europe today. That's why I like Berlin, the possibility to be to come here from all over the world, and one tell you go back to your home. This is already a big for Europe, I guess. It's already a big chance, big win.
So your book is called Arménieville.
Yes.
That's a French title. why this title? Why Arménieville, which means Armenian city?
Means Armenian city, yes. It was also a problem with the publisher, because they were not so much convinced to give. So they say, maybe they don't sell so much this book with a French title.
So how did you defend yourself?
We spoke with Beatrice about this, because I was thinking about the French title, because I've been living 3 years in Paris, and at the time the project was born there. And I was looking for a title, a name that could put together a sense of community, and with the word Armenia, or Armenia in some way, that was clear that I was speaking about this culture inside. And I like the word ville, because the etymology of the word, it's in some way has more connection in some way to the idea of community, to the idea of city. So it's for me like because the churches are also always built in the same way, it could be like a known city but spread in many countries. And then the word, it's also related to the word villa, for example, to the Roman villa. That it remind me something that it's solitary, it's alone, and it's on the countryside. Was in some way could be connected to an Armenian monastery that I visited, and so there is. I don't know. I was thinking that, I don't know how it sounds. if it's for different, any, I guess things could sound differently to different cultures, different languages. But I was thinking that was a word that maybe was containing different meanings, that was a bit the sense of...
And also understandable in many, many languages, even in German, Villa. I mean, we know this word as well.
Yes, it's not so, it's not so difficult to understand also for... I was thinking, yes.
What's the fascination with sacred, so to speak, with churches, with sacred architecture? Is there any other architecture, Armenian architecture, that you would be interested in for other projects? Or why is it
in
why
Armenia
is it always
all
churches?
To photograph. I would like to go there and to photograph the world. There are so many interesting things because it's I think that it's a country that is still not the beautiful things is the mass tourism is in Armenia is not still arrived. And so there are not all the bus full of tourists that you can see in front of the Checkpoint Charlie or in front of the Colosseum or in front of...
You know it.
Yes. And so it's this I find that it's that's why it sounds still pure.
So
in some way.
It's like the hidden beauty.
A hidden beauty.
Of the undiscovered, yet undiscovered and yet to be discovered.
Yes.
Churches.
But yes, obviously the starting point was mostly the condition of Armenian architecture, this possibility to have an architecture that it's built everywhere in the same way. And for me, it's, I have to say, a lot about photographic representation, because the project started together for me with a period in which I wanted to change my way to photograph, to be not only, at the time I was photographing in interiors in different cities of Europe, interiors of old theaters, was a project also that is connected to this. But I was thinking that I was more interested, started to be more interested in where the photographs and the picture the brings than in the simple experience of photographing, the simple experience to represent a place. So if the picture is not mine, it's an archival or comes from archival material or coming from a book, is coming from another photographer, it was in any case interesting. It's more the idea to connect in dialogue different images and to see where these images bring.
I just have one last question, just to round this up perhaps. Do you see your book as a concise documentation of Armenian architecture, of Armenian church architecture, or is there another approach behind it?
There were also some problematic related to the... to the fact that this is a publication that is not a scientific publication, but it's just an artist book. So there are some notes inside that precise this in the sense that, for example, all the problem of the transliteration of the name of the churches. And this is was made in the book itself. It's basically in English. All the captions are in English. So we tried also with the graphic design to make this in the best way. But is to consider that I'm not neither not an architect, not an archaeologist, and
you are a photographer, documentist, documentarist. How do you say that in English? Documentarist.
Documentarian.
Perhaps. Maybe. Yeah. Well. We are not English, all of us. Okay, thank you, Claudia. That was really, really interesting.
Yeah, great. Thanks to you.
Das war sie, die 7. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Wir hoffen, dass euch unser zweisprachiges Experiment gefallen hat und ihr nicht schon zwischendurch ausgestiegen seid. Weiterführende Links zu Beatrice Schütmumjan und Claudio Gobbi findet ihr in den Notizen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht unsere gemeinsame Website best-bernau.de oder unsere eigenen Seiten galerie-bernau.de und bauhaus-denkmal-bernau.de. Natürlich sind wir für euch auch bei Instagram und Facebook unterwegs, wo wir euch immer auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns über neue Abonnenten, Bewertungen für unseren Podcast oder Vorschläge für weitere Folgen. Bleibt neugierig und bleibt gesund. Eure Anja.